يا خيال الحكا
أماني
أمان
باسيان
فريد
أمبيلي
باكس
خوتسوان
إليا
أوهانجي
بوتني
فرامسنغو
فريدة
السلام
Peace Sounds
Alternativen aus dem globalen Süden
Was ist Frieden eigentlich?
Genug, ein Friedensabkommen und Gerechtigkeit für alle zu schaffen?
Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben?
Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern?
Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie?
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie leisten solidarische Nothilfe,
wehren sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
und setzen sich ein für gewaltfreie Veränderungen.
Hört zu.
Hört zu.
Hört zu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Peace Sounds. Wie immer führen euch durch den Podcast Maris und Hanna.
Unsere heutige Episode läuft ein bisschen anders ab, als ihr das gewohnt seid. Sie wurde nämlich vom Partnerradio der Wüstenwelle Stereo Villa in Peru produziert. Anna, verrate uns doch kurz ein bisschen mehr über das Partnerradio.
Radio Stereo Villa befindet sich in einem Stadtteil von Lima, Villa El Salvador. Und Villa El Salvador ist seit 2006 offizielle Partnerstadt von Tübingen. Und in diesem Zusammenhang kam es eben auch zu dem Kontakt zwischen der Wüstenwelle und Stereo Villa. Villa El Salvador ist ein sehr junger Stadtteil. Er ist aus Besetzungen von Menschen aus dem ländlichen Raum entstanden, 1971. Und daraufhin kam es erst viele Jahre hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Vertreibungen. Aber 1983 wurde Villa El Salvador offiziell als Bezirk anerkannt.
Und was ist das für ein Radio?
Radio Stereo Villa gibt es seit 1990. Damals wurde ein Kommunikations- und Medienzentrum gegründet. Und es sollte ein Radio für das Viertel sein. Also sie wollten damals Bildung und Kultur vor allem vermitteln von und für Leute aus dem Stadtteil. Inzwischen haben sie einen besonderen Fokus auf Menschen- und Kinderrechte, Solidarität und demokratische BürgerInnenbeteiligung.
Das klingt richtig cool.
Für den Podcast haben unsere KollegInnen gleich drei Personen interviewt. Sie sprechen mit dem ehemaligen Bürgermeister von Villa El Salvador, Michel Azcueta, mit dem Journalisten Jorge Pizarro und mit dem Sozialökonom Alfonso Cotera. In den Interviews geht es um die aktuelle Situation, die eng verbunden ist mit der jüngeren Vergangenheit, aber auch mit den ungerechten und rassistischen Strukturen, die der Kolonialismus hinterlassen hat und die bis heute, 200 Jahre später, wirken. Insgesamt ist die Geschichte Perus ziemlich turbulent. Hanna und Anna, ihr habt ein paar Infos zusammengetragen, um die Interviews, die ihr gleich hört, besser einordnen zu können. Historisch relevant für unser Thema heute ist insbesondere die Zeit zwischen 1980 und Ende der 90er Jahre. Was war da?
Seit 1968 hat eine Militärjunta das Land regiert. In dieser Zeit wurden viele Unternehmen verstaatlicht. Die Militärjunta hat in der ersten Zeit wirtschaftlich zumindest einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus versucht. 1980 fanden die ersten freien Wahlen statt. In deren Folge wurden alle staatlichen Unternehmen wieder privatisiert. Dies brachte ab 1982 die sich nach außen links gebende Guerilla-Bewegung Leuchtender Pfad mit auf den Plan. Diese Bewegung wird heute als Terrororganisation bezeichnet, weil sie mit extremer Gewalt vorgegangen ist. Es gab zahlreiche Massaker an der Landbevölkerung, allerdings auch von Seiten des Militärs und zahlreiche Mordanschläge auf AktivistInnen anderer linker Organisationen. Die Bürgermeisterin von Villa El Salvador zum Beispiel wurde 1992 vor den Augen ihrer zwei Kindern mit Maschinengewehren erschossen. Insgesamt fielen im sogenannten Sendero-Krieg, also leuchtender Pfad auf Spanisch heißt Sendero Luminoso, circa 70.000 Menschen zum Opfer. Der leuchtende Pfad schaffte es, große Teile des Landes unter seine Kontrolle zu bringen.
Und wie ging diese Episode zu Ende?
Infolge einer Amnestie gaben bis Ende 1994 6.400 KämpferInnen ihre Waffen ab. Danach hat sich die Bewegung ausgedünnt, aber bis heute gibt es Gruppen, die sich auf den Leuchtenden Pfad berufen und auch weiter Anschläge verüben. Also erst 2015 zum Beispiel befreiten Regierungstruppen 26 Kinder, 10 Frauen und 3 Männer aus einem Lager, wo sie Zwangsarbeit verrichten mussten. Und bis heute ist diese Zeit nur ganz wenig aufgearbeitet.
Anfang letzten Jahres kam es dann in Peru zu heftigen Protesten. Kannst du, Hanna, den sozialen und politischen Kontext dieser Proteste ein bisschen beschreiben?
Eigentlich stolpert Peru seit Jahrzehnten von einer Regierungskrise in die nächste. Also ständig wechselnde Regierungen, Staatsstreiche, Menschenrechtsverletzungen, Korruptionsskandale und so weiter. Außerdem setzt Peru auf ein extrem neoliberales Wirtschaftsmodell, das auf Rohstoffexport basiert und große soziale Ungerechtigkeiten zur Folge hat. Betroffen sind vor allen Dingen die Landbevölkerung im Andenhochland und die Indigenen im Amazonasgebiet, weil bis heute koloniale Strukturen und Rassismus stark in der Gesellschaft wirken. Das führt immer wieder zu großen sozioökonomischen und politischen Spannungen und zu Protesten. Viele Gruppen und soziale Bewegungen setzen sich für demokratische Reformen ein. Proteste werden jedoch häufig mit Gewalt niedergeschlagen.
Und gab es dann konkret einen Auslöser für die Proteste im Jahr 2023?
Bei den letzten Wahlen im April 2021 hat knapp ein linker Kandidat gesiegt, Pedro Castillo von Peru Libre. Und von Anfang an hat die politische Rechte versucht, die Regierung zu destabilisieren und sich dazu auch stark rassistischer und klassistischer Rhetorik bedient. Hinzu kam jedoch die tatsächliche, offensichtliche Korruption innerhalb seiner Regierung. Dann wollte Castillo das Parlament auflösen und wurde daraufhin im Dezember 2022 vom Kongress entmachtet und in Untersuchungshaft genommen. Das Parlament hat dann eine neue Präsidentin eingesetzt, Dina Boluarte. Und das war der Anlass für sehr große Proteste, vor allem in der ersten Jahreshälfte 2023, so auch hier in den Medien, die stark von den indigenen Communities der Quechua und Aymara im Andenhochland getragen wurden, aber später auch sich auf das ganze Land ausgedehnt haben. Sie haben den Rücktritt der Präsidentin Dina Boluarte verlangt, die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen.
Und war Castillo denn ein toller Präsident?
Weniger. Sie verteidigten Castillo wohl weniger deshalb, weil sie so Fan von ihm waren, sondern wegen der verächtlichen Haltung gegenüber den ärmsten Bevölkerungsgruppen, die bei den Anschuldigungen gegen Castillo zum Ausdruck kamen.
Und wie ist die Situation dann heute?
Heute, also Stand Januar 2024, wo wir diese Moderation gerade aufnehmen, sind die Proteste abgeflaut. Aber die Krise ist keineswegs beseitigt. Im Rahmen der Proteste, die Estallido Social genannt wurden, also sozialer Ausbruch, wurden ca. 70 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Die große Mehrheit wurde durch Polizeikräfte erschossen, die bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. In Peru ändern sich die Dinge aber gefühlt stündlich. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, kann es sein, dass schon wieder alles ganz anders ist.
Vielen Dank, Hanna und Anna, für den Kontext. Bevor wir jetzt an unsere KollegInnen von Stereo Villa übergeben, noch eine Content-Note. Die InterviewpartnerInnen sprechen vor allem auf einer analytischen Ebene. Teilweise werden aber Gewaltverbrechen des leuchtenden Pfads konkret beschrieben.
In diesem Podcast erkunden wir die Ereignisse, die die Geschichte Perus geprägt haben. In der heutigen Folge werden wir in die dunkle Zeit des Terrorismus und die mutigen Initiativen eintauchen, die versucht haben, den Frieden wiederherzustellen in diesem wunderschönen südamerikanischen Land. Ebenso werden wir über die sozialen Proteste sprechen, die Ende 2022 und im Laufe dieses Jahres gegen die Präsidentin Dina Boluarte, den Kongress der Republik, die Vorwegnahme von Wahlen und die Änderung einer neuen Verfassung durchgeführt wurden. In den 80er Jahren, Peru wurde von der terroristischen Gewalt der Terrorgruppe Sendero Luminoso, der Leuchtende Pfad und der revolutionären Bewegung Tupac Amaru, MRTA, erschüttert. Diese Zeit hinterließ tiefe Narben in der peruanischen Gesellschaft.
Dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana. pero también dio paso a notables esfuerzos.
Aber es gab auch bemerkenswerte Bemühungen für den Aufbau und eine friedliche und versöhnte Zukunft.
El surgimiento del terrorismo en Perú.
Die Entstehung des Terrorismus in Peru. Um das Ausmaß des Konflikts zu verstehen, ist es wichtig, in der Zeit zurückzugehen und zu erkunden, wie Sendero Luminoso, der leuchtende Pfad, und die MRTA entstanden sind. Welche Umstände haben diese Gruppen dazu veranlasst, Gewalt als Mittel zur Erreichung ihrer Ziele zu begehen?
El impacto del terrorismo.
Die Auswirkungen des Terrorismus. Die terroristische Gewalt hinterließ tiefe Narben in der peruanischen Gesellschaft. Wie hat es den Alltag der Bürger beeinflusst? Welche waren die politischen und wirtschaftlichen Folgen? Wir werden uns mit Michel Ascueta unterhalten, ehemaliger Bürgermeister des Stadtviertels Villa El Salvador, um einen besseren Einblick in die dunkle Zeit zu erhalten. Nun, es ist traurig, sich daran zu erinnern, dass Peru Heimat einer der unmenschlichsten Terrorgruppen war. Obwohl sie alle unmenschlich sind, aber mehr wie Pol Pot in Kambodscha. Wenn wir darüber erzählen, glauben es viele nicht. Wir sprechen über den Terrorismus, der Gewalt einsetzt, um seine politischen Ziele zu erreichen, aber sie wahllos gegen alle einsetzt.
Objetivos políticos, pero que los usa indiscriminadamente contra todos, de manera que en ese caso.
Hier in Peru wird in 1980 zusammen mit der Demokratie der leuchtende Pfad geboren. Wir hatten hinter uns 12 Jahre Militärdiktaturen. Die Wahlen und die politischen Parteien hatten gerade erst begonnen. Und genau in diesem Moment entsteht der leuchtende Pfad.
Surge Sendero Luminoso, que es ya digo el grupo terrorista más feroz.
Ich sage ohne Zweifel, es war die heftigste terroristische Gruppe, die Lateinamerika je gehabt hat. Töten, um zu töten. Klar, der leuchtende Pfad taucht mit der Nachricht auf, als wären sie die Verteidiger des Volkes und dass sie das ganze System verändern wollen. Aber um das ganze System zu verändern, müssten sie alles, was es gibt, zerstören. Sie meinten, sie müssten alles physisch vernichten. Alles sollte verschwinden. Nicht nur die Staatsorgane, sondern auch die Menschen.
Más allá de lo que ellos decían, cuando actúan gente así, siempre comienzan por los más pobres.
Sie begannen mit den Ärmsten. So wird eine Gruppe von Intellektuellen gebildet, geleitet von Abimael Guzmán, einem Professor für Politikwissenschaften und Philosophie an der Universität von Huamanga in Ayacucho. Dort versammelt er eine Gruppe von Intellektuellen. Später gibt sie sich als Volksgruppe, als revolutionäre Gruppe der Arbeiterklasse. Aber es gab keine Arbeiter und keine Bauern in der Gruppe.
Aunque luego se da como un grupo popular, revolucionario, de la clase obrera, y no había ningún obrero, ningún campesino.
Ich erkläre es so, damit man es versteht. Sie fangen nach und nach Mitglieder zu rekrutieren und sie beginnen mit terroristischen Aktionen, mit Gewalt. Am Anfang sehr klein. Ich sollte mich nicht so leicht ausdrücken, weil es immer mit Todesfällen verbunden war. Aber zum Beispiel die Tötung eines Verkehrspolizisten, um ihm seine Waffe wegzunehmen. Oder lokale Behörden im Andengebiet zu töten, vor allem in der Gegend von Ayacucho, Apurímac, Huancavelica und Huánuco und im Amazonasgebiet. Aber mit Terror. Was bedeutet Terror? Erstens ist es das Königreich der Angst. Denn wenn du nicht auf mich hörst, werde ich dich töten. Und sie haben dich wirklich getötet.
El reino del miedo, porque realmente si no te haces caso, si no me haces caso, te mato. Pero realmente te mataban, ¿no?
Und dann eine Reihe von Beispielen, die ich erzählen kann, um die Grausamkeit zu schildern. Zum Beispiel, wenn es Wahlen gab, Kommunalwahlen oder dann Wahlen der Kongressabgeordneten oder für den Präsidenten, sie waren einfach dagegen. Und sie verkündeten es, aber an sehr abgelegten Orten. In jenen Jahren war es noch schlimmer als jetzt. Die Andengebiete. Und hier in Peru, wie in ganz Lateinamerika, wenn wir wählen, setzen wir unseren Fingerabdruck mit einem Finger, dem Zeigefinger. Wir setzen den Fingerabdruck auf das Zertifikat und es ist zertifiziert, dass wir gewählt haben. Der Höhepunkt der Grausamkeit war also, als der leuchtende Pfad auf die Menschen wartete und wenn einer mit etwas Tinte auf dem Finger kam, weil er gewählt hatte, schnitten sie ihm den Finger ab. Vielleicht werden Sie es nicht glauben, was Sie jetzt hören. Aber das war die Manifestation der Grausamkeit vom leuchtenden Pfad. Es war wirklich die grausamste terroristische politische Bewegung in Lateinamerika.
El movimiento político terrorista más cruel de América Latina.
Wie jede Gruppe, die sich militaristisch nennt, wollten sie als erstes den bürgerlichen Staat komplett zerstören. Diesen Begriff benutzten sie immer und sie wollten auch einen revolutionären Wandel fördern, vor allem vom Volk und vom Bauernsektor aus. Das ist, was sie suchten, in der Theorie. Aber der leuchtende Pfad ist ein Wahnsinn. Ein weiteres Beispiel, das ich geben werde. Als Sie das Jahr 1980 begannen, betrachteten Sie es als das Jahr Nummer 1 der Geschichte der Menschheit. Nicht der Geschichte Perus, aber es war eine neue Welt, die am 18. Mai 1980 begann. Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Also, so dass Sie nicht nur falsch dachten, sondern es war lächerlich. Aber vor allem für mich ist das Wichtigste, dass Sie gesagt haben, das Volk zu verteidigen, aber Sie haben es getötet.
Un pensamiento no solamente equivocado, sino realmente hasta ridículo, pero sobre todo.
Ich persönlich will nicht, dass jemand getötet wird. Aber diejenigen, die getötet wurden, waren Bauern, Gewerkschaftsführer, einheimische Führer aus den einheimischen Gemeinschaften, aus dem Amazonas, 1000 Bürgermeister, Stadträte und Gouverneure aus ganz Peru, aus den armen Bezirken von Peru. Das waren Methoden, wie ich bereits sagte, von Terror und Angst. Zum Beispiel die Bevölkerung ohne Strom zu lassen, indem sie Bomben in die Hochspannungstürme legten und diese sprengten. Und die Türme, die die Drähte trugen, fielen um und die Bevölkerung logischerweise hatte keinen Strom mehr. Die reichen Gebiete blieben nach einem solchen Angriff nur für 3 Minuten ohne Strom. Aber zum Beispiel wir in El Salvador waren 3 oder 4 Tage lang ohne Strom und dann natürlich über Nacht. Und wenn wir ungefähr 4 Tage lang kein Licht hatten, hatten wir auch kein Wasser, weil die Wasserpumpen nicht funktionierten.
Nos quedábamos sin luz como 3 o 4 días y noche, por supuesto. Y si no tenemos ni luz durante 4 días, no teníamos agua. Porque tampoco funcionaban las cámaras de bombeo del agua. Y entonces acá tuvimos que salir inmediatamente.
Und so mussten wir hier raus und sofort den Leuten sagen, dass der leuchtende Pfad nicht für das Volk ist und dass sie keine Revolutionäre sind, nicht populär, nicht links. Im Gegenteil, etwas später konnten wir auch sagen, was sie am meisten töteten, waren die Linken. Die reformistischen Linken, die konterrevolutionäre Linken, diese töteten sie am meisten. Deshalb ist der leuchtende Pfad keine linke Bewegung. Es ist keine Völkerbewegung, es ist einfach Terror gegen das Volk.
No es un movimiento de izquierda, no es un movimiento popular, es simplemente el terror contra el pueblo. El sendero nace en los Andes, las zonas más pobres del Perú.
Der leuchtende Pfad entsteht in den Anden, den ärmsten Gegenden Perus. Und es erstreckt sich zuerst vor allem durch einen Teil des Amazonas, des peruanischen Dschungels, von Huánuco und Pasco. Sie entführen Kinder, junge Leute, die sie dann trainieren. Die Väter und Mütter von diesen jungen Menschen werden getötet. Und dann wuchs es in den sehr armen und verlassenen Gegenden, die auch wenig Kommunikation hatten. Es ist wahr, dass es Zeiten waren mit großer Armut und die sehr tiefe Krisen durchlebt hatten. Und dann hatten wir auch eine Militärregierung von den 70ern bis zu den 80er Jahren. Dann kehrt die Demokratie zurück, also der leuchtende Pfad expandiert und es gewinnt ein wenig mehr Präsenz mit, wie Sie selber kennen, mit der Unterstützung der Drogenhändler, finanziert vom Drogenhandel, was ein weiteres Problem ist. Deshalb nähern Sie sich zuerst dem Amazonas, wo es in Peru am meisten Coca gibt, wo mehr Coca produziert wird und wo mehr Drogenhändler aus ganz Lateinamerika hingehen, insbesondere aus Brasilien, Argentinien oder Bolivien. Sie kommen mit ihren Flugzeugen und sie haben in ihren Interviews und in ihrer Propaganda zugegeben, dass sie Quoten von Drogenhändlern akzeptierten. So wurde der leuchtende Pfad wirtschaftlich gestärkt, hatte mehr Geld, um Waffen zu kaufen, und der Terror verstärkte sich.
Se fue fortaleciendo, fortaleciendo económicamente, fortaleciéndose con armas, porque tenía más plata para comprar armas también, y fortaleciéndose en el terror, porque había los paros armados que llamaban.
Es gab die bewaffneten Streiks, bei denen das ganze Land aus Angst gelähmt wurde. Denn wer auf die Straße ging, den brachten sie um. Nicht auf nationaler Ebene, weil ich auch sagen muss, dass es noch nicht viele waren, auch wenn es so aussieht, dass der leuchtende Pfad als Untergrundterror eine Armee gewesen wäre. Nein, alle ihre Aktionen wurden in geschlossenen Zellen von 6 oder 7, manchmal mehr, gemacht. Jede Zelle mit einem Ziel. Dann verschwanden sie und andere wurden gebildet. Das heißt, es ist eine Gruppe, eine terroristische Gruppe, keine Armee. Es ist keine Guerilla. Nein, das ist eine geheime und terroristische Bewegung. So, nach und nach gibt es viel Terror. Und auch durch die Aktion des Militärs, die auch leider mehrere Verbrechen begangen haben, vor allem auch in armen Gebieten. Aber das bedeutete auch, dass der leuchtende Pfad für einige Sektoren nur wie eine politische Gruppe aussah und nicht wie eine terroristische Bewegung. Machen wir weiter, ich fasse zusammen. Es waren viele Jahre und es wurde vorgeschlagen, einen Sprung in die armen Gegenden der Städte zu machen.
Se veía como un grupo político solamente, en lugar de ser también terrorista. Avanzando, como estoy diciendo, estoy resumiendo, ¿no? Son varios años, entonces se propuso, ellos mismos lo llaman así, dar un salto llegando a las zonas pobres de las ciudades.
¿Qué significa paz con justicia social para Villa El Salvador?
Was bedeutet Frieden mit sozialer Gerechtigkeit für Villa El Salvador? Das Hauptmotto von Villa El Salvador ist Frieden mit sozialer Gerechtigkeit. Für uns ist dieser Frieden etwas mehr als nur Ruhe haben. Es ist etwas anderes. Ich meine, es gibt einen echten Frieden, wenn Menschen eigene Ideen haben, diese öffentlich sagen können und sich auch organisieren können, um diese zu erreichen. Das heißt, sich auch anderen anzuschließen, denn wir sprechen über den Frieden eines ganzen Volkes, über den sozialen Frieden. Ich glaube, es ist ein großer Reichtum, dass echter Frieden allen zugutekommen muss, nicht nur der Mehrheit. Frieden ist für alle. Und das bedeutet auch Toleranz. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere anders denken können und dass sie es auch verteidigen können, ohne sich zu massakrieren oder Gewalt anzuwenden. Der soziale Frieden, von dem wir sprechen, ist also mehr als der Frieden auf dem Friedhof, wo nichts passiert. Es muss geschehen. Aber vor allem, sage ich, ist es mit der Freiheit, mit der Toleranz und mit der Solidarität verbunden. Es ist auch vereint auf dem Weg zur, ich würde nicht Gleichheit sagen, aber dass die Mehrheit in Würde leben kann.
Ya digo algo más que la paz del cementerio, ¿no? Donde no ocurre nada, ¿no? Tiene que ocurrir. Pero sobre todo, ya digo, va unido a la libertad, va unido a la tolerancia, va unido a la solidaridad. Y va unido también en camino a la, no diría yo a la igualdad, pero sí a que la mayoría viva con dignidad.
Para nosotros este concepto. Für uns kommt dieses Konzept des Lebens in Würde auch vom Frieden und Rechten. Rechte, die, wie wir alle wissen, universelle Rechte sind. Es kann keinen wahren Frieden geben, wenn die Rechte aller nicht respektiert werden. Und sehr wohl nennen die Vereinten Nationen sie bis heute universelle Rechte, die für alle gelten. Solange wir das nicht erreicht haben, kann es keinen Frieden geben. Zumindest nicht den, den wir wollen. Aber es ist wahr, dass man vorankommen kann. Und für mich, wie ich mich erinnere, ist die institutionelle Ebene sehr wichtig. Wenn ich institutionell sage, fängt es von unten an. Von einer kommunalen, von kleinen Organisationen, von Frauen und von Jugendlichen. Von dort aus gehen wir zur Institutionalität des Staates und der Gesellschaft. Warum? Denn nur so kann man vorankommen. Wenn es keine Organisation gibt, und das Beispiel von Villa El Salvador ist sehr klar, wenn wir mit der Geschichte der anderen armen Viertel in Lima verglichen werden, die so doppelt so alt sind wie wir, 70 Jahre, 80 Jahre, und sie sind nicht vorangekommen. Aber wenn es eine demokratische Organisation gibt, wird auch der Frieden gestärkt. Und umgekehrt. Wenn es Frieden gibt, entstehen demokratische Organisationen und Institutionalität. Ich denke, das ist ein wunderbares Konzept.
Demokratisches Institutionalität. Yo creo que es un concepto maravilloso.
Iniciativas de paz y reconciliación.
Initiativen für Frieden und Versöhnung. Trotz der Dunkelheit entstehen Helden und Heldinnen, die bereit sind, Brücken zum Frieden zu bauen. Wir werden über lokale und internationale Initiativen sprechen, die den Konflikt beenden und die Wunden der peruanischen Gesellschaft heilen wollten.
Internacionales, que buscaron poner fin al conflicto y sanar las heridas de la sociedad peruana. Las movilizaciones sociales.
Soziale Proteste gegen die derzeitige Regierung Perus. In diesem Jahr hat Peru verschiedene soziale Proteste erlebt, die die Sorgen und Anforderungen der Bevölkerung widerspiegeln. Ein zentrales Thema war die politische und soziale Krise mit Protesten gegen die Regierung und Demonstrationen zur Verteidigung der Arbeits- und Umweltrechte.
La movilización de diferentes grupos como estudiantes, trabajadores y comunidades.
Die Mobilisierung verschiedener Gruppen wie Studenten, Arbeiter und indigene Gemeinschaften hat die Vielfalt der Sorge im Land hervorgehoben. Im Podcast begleitet uns Jorge Pizarro, ein Journalist und politischer Analyst, der die konjunkturelle Situation des Landes über soziale Demonstrationen ausführt. Ebenso geht es um die Maßnahmen zur Schaffung von Friedensinitiativen.
Alcance sobre las medidas que deberían adoptarse para crear iniciativas de paz.
Muy complacido de poder dialogar, conversar sobre esta gran crisis que sufre nuestro país, el Perú.
Ich bin sehr erfreut, dass wir über diese große Krise in unserem Land Peru sprechen können. Wir können wirklich sagen, dass es in Peru seit Jahrzehnten ein ernstes, multidimensionales Problem gibt. Denken wir zum Beispiel daran, dass wir in dieser Weltkrise der Pandemie mehr als 300.000 Todesfälle durch Covid in Peru hatten, was die höchste Mortalitätsrate pro Million Einwohner der Welt ist.
Que es la cifra por millón de habitantes más alta del mundo.
Diese Daten sind sehr anschaulich, denn in Wirklichkeit können wir zwar von einer Krise von mehreren Jahrzehnten sprechen, aber insbesondere seit 2016 haben wir eine Vielzahl von Krisen erlebt, wirtschaftliche, politische, ökologische und Gewalt im Allgemeinen. Und genau im Jahr 2021 gab es allgemeine und kongressabgeordnete Wahlen. Und die Debatte war die, welche ist die Lösung der multiplen Krise in Peru? Und grundsätzlich wurden zwei Alternativen vorgestellt. Ein Vorschlag der Kontinuität, der Fortsetzung dessen, was seit Langem getan wird. Der Vorschlag des rechten und des ultrarechten Fujimorismus, der eine viel schwerwiegendere Mutation hin zu autoritären Vorschlägen darstellt. Und von der Erhaltung der Überlieferung aller unserer natürlichen Ressourcen, den Vorschlag der Rechten.
Y de mantención de todo el entreguismo de los recursos naturales, la propuesta de la derecha. Y por la izquierda estuvo la propuesta de Verónica Mendoza y de Pedro Castillo.
Und auf der linken Seite gab es den Vorschlag von Verónica Mendoza und Pedro Castillo. Und schließlich stimmte die Bürgerschaft für Pedro Castillo. Und es gewann ein demokratischer Vorschlag für Veränderung. Ein Vorschlag für die Verteidigung der natürlichen Ressourcen von Öl, Gas, Lithium, der Veränderung der Landwirtschaft, sodass es einen Nahrungskreislauf, eine Ernährungssicherheit gibt. Es wurde der 200-Jahr-Plan der zweiten Runde genannt. Sehr gut. Aber Pedro Castillo machte keine Regierung für eine Veränderung. Er hat die Erwartungen der Bürger verfehlt und auch die Krise nicht bewältigt. Er hatte nicht die Kapazität, den Willen und er hatte kein Regierungsteam. Vladimiro Serrón, der Chef der Peru Libre Partei, mit dem Pedro Castillo die Wahlen gewann, fühlte, dass es seine Regierung war und in einer sehr gemeinen und kurzsichtigen Weise, er ist kein Staatsmann, er produzierte eine Versickerung des Staatsgeldes an seinen Ministerien, an die Ciudadanos, Castillos Dorfmitglieder, und es war ein totales Fiasko. Die Rechten akzeptierten dies natürlich nicht. Sie wollten eine Vakanz des Präsidenten erzwingen, sie versuchten es zweimal und beim dritten Mal, als der Kongress über die Vakanz abstimmen sollte, hielt Pedro Castillo eine Rede, um den Kongress aufzulösen, das Verfassungsgericht und die Justizmacht aufzulösen und eine Notstandsregierung einzurichten. Es war der Vorwand für die Rechten, ihm die Vakanz in ein paar Stunden zu geben. Nun, dann erhoben sich die Bürger, besonders aus den südlichen Regionen des Landes, aus Puno, aus Ayacucho, aus Cusco, vor dieser Expressvakanz.
Y instaurar un gobierno de emergencia. Y eso fue el pretexto para que la derecha le dé la vacancia en pocas horas. Bueno, entonces la ciudadanía, particularmente de las regiones del sur del país, de Puno, de Ayacucho, del Cusco, se levantaron, protestaron frente a esta vacancia express. Ellos votaron por un gobierno en democracia. Votaron por una opción.
Sie stimmten für eine Option der Veränderung. Und die neue Präsidentin Dina Boluarte schloss sich der Fujimori-Bewegung an. Und ihre Rede und ihre Handlungen in den nächsten Tagen machten klar, dass sie eine Regierung aus denen machen sollte, die die Wahlen verloren hatten. Also eine rechte Regierung. Eine völlig neoliberale Regierung. Kein Änderungsvorschlag. Im Gegenteil, ein autoritärer Vorschlag zur sofortigen Unterdrückung dieses Volks- und Sozialaufstandes.
Entonces, en primer lugar, la causa de este conjunto de manifestaciones de diciembre, enero, febrero.
Das war die Ursache für die Reihe von Demonstrationen im Dezember, Januar, Februar, März, im Süden von Peru, in Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica. Es erreichte sogar Lima. Und deshalb sangen die Leute auf der Straße: Diese Demokratie ist keine Demokratie, weil die Bevölkerung für eine Veränderung gestimmt hatte. Und es konnte nicht sein, dass Pedro Castillos Vizepräsidentin eine Regierung mit denen bildet, die die Wahlen verloren hatten.
Haga un gobierno de la lista que perdió, de Keiko Fujimori, de toda la derecha peruana.
Mit Keiko Fujimori, mit den Rechten von Peru. Es wurde noch schlimmer, weil Dina Boluarte und Otárola, der später Ministerpräsident wurde, schossen, um die jungen Leute, die Bürger, zu töten. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission, Human Rights Watch, Amnesty International, die diese Fälle im April untersucht haben, stellten fest, dass eine ungleiche, unverhältnismäßige Verwendung von Gewalt gemacht wurde. Es gibt einen Titel des Interamerikanischen Gerichtshofs, der von tödlichem Rassismus spricht, Tötung mit Rassendiskriminierung. So beschreiben es Ausländer, meine lieben Freunde, die uns heute zuhören, nicht wir.
Denominan los extranjeros, amigos oyentes, ya no nosotros. Ellos mismos dicen que justamente han matado a puneños.
Sie sagen, dass junge und indigene Puneños, Cusqueños, Ayacuchanos getötet wurden. Sie waren 18, 20 Jahre alt. Sie waren weit weg von den Protesten, aber dadurch, dass die Armee Langstreckenwaffen verwendet hat, wurden sie von 10 Blocks vom Flughafen entfernt erschossen. Der Tod dieser jungen Menschen, diese Bürger, die protestierten, war ein Grund für einen größeren Aufstand. Und das ist die Tatsache, die die soziale Empörung nährt. Dies ereignete sich im Sommer 2023, vom Dezember bis März.
Fue motivo de mayor levantamiento y que es un hecho que retroalimenta la indignación social.
Dann gab es eine Art von Ruhe. Dann wieder gegen Juli gab es einen Aufruf für neue Proteste. Die wichtigsten am 19. Juli 2023, die das ganze Land mobilisierte und nicht nur den Süden Perus, sondern vor allem in Lima. Hier in der Metropole Lima gingen die Arbeiter der CGTP, der Arbeiterunion, der Nachbarn, der Bürger und der Mittelschicht, die sich vorher nicht mobilisiert hatten, aus Protest auf die Straßen. Wegen dieser Kriminalität und aus Protest, weil sie die Bürger verhöhnen und weil die wirtschaftlichen und sozialen Probleme immer noch ungelöst sind. Das war am 19. Juli 2023. Es gab auch Demonstrationen an den Nationalfeiertagen. Am 28. Juli erschien Dina Boluarte im Fernsehen mit einer langen Botschaft von 3 Stunden und 11 Minuten. Immens. Es gab nie eine so lange Rede, Worte über Worte. Und auf der anderen Seite des Bildschirms kamen die Bilder der Proteste im ganzen Land. Das war wirklich eine fantasievolle Rede, die zeigen wollte, dass alles in Ordnung ist. Aber gleichzeitig sahen wir, wie sich die Bürger mobilisierten und wie sie hart verdrängt wurden.
Palabras y sobre palabras, y en la otra parte de la pantalla salían las movilizaciones en el centro del país, ¿no? En Lima en particular, pero hubo en todo el Perú. Entonces, eso graficaba un discurso realmente fantasioso, diciendo que todo está solucionado y la ciudadanía movilizado y la represión fue dura, ¿no? Con gases desde edificios.
Zum Beispiel in der Abancay Avenue wurden junge Menschen mit Gasen von Gebäuden beschossen. Das war im Juli. Später, im September, die Regierung von Dina Boluarte hatte keine Zustimmung mehr. Nach einer Umfrage des Peruanischen Instituts für Studien, eine Organisation, die nicht aus dem populären Sektor ist, sie ist integriert von Wissenschaftlern und auch unterstützt von El Comercio, das größte Medienkonzern in Peru, der normalerweise die konservative Regierung unterstützt, konnte nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass 9 von 10 Peruanern gegen den Kongress sind. 8 von 10 Peruanern sind gegen Dina Boluarte. 7 von 10 Peruanern fordern eine neue Verfassung.
9 de cada 10 Peruanos están contra el Congreso. 8 de cada 10 Peruanos están en contra de Dina Boluarte. 7 de cada 10 peruanos exigen una nueva constitución. Dina Boluarte dijo, ¿no?, que si caía Pedro Castillo porque la derecha lo quería caer, ella también renunciaba y convocaba elecciones adelantadas.
Dina Boluarte sagte, falls Pedro Castillo von den Rechten gestürzt wird, würde sie auch gehen und Neuwahlen vorziehen. Das ist im Fernsehen, es ist aufgezeichnet, aber sie hat es nicht getan. Und darüber hinaus warten wir seit 11 Monaten auf die Verantwortlichen für das Töten von Bürgern, jungen Menschen. Es gibt keine Gerechtigkeit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, hat aber niemanden vorgeladen. Es sind etwa 400 Personen beteiligt. Nach den Informationen, die ich habe, haben sie nur einen vorgeladen. Ich meine, das ist eine Farce. Es gibt einen Willen, die Verantwortlichen ungestraft davonkommen zu lassen. Das empört die Bevölkerung. Wir denken, dass die Suche nach Frieden, die Sehnsucht, dass man zusammenleben kann, indem man Unterschiede hat, denn so ist das Leben. Aber um ein Klima mit der geringsten Ruhe zu haben, setzt eine faire Untersuchung voraus. Also, um Frieden zu erreichen, muss Gerechtigkeit entstehen, damit die Verantwortlichen, die unmittelbar für dieses Massaker verantwortlich sind, ordnungsgemäß und transparent verurteilt werden.
Debidamente, transparentemente a los responsables directos y mediatos de esta matanza. Creemos que los cambios, estamos en un momento de crisis mundial.
Wir glauben, dass die Weltkrise, die Energiekrise, wir sind bereits im November. Diese Krisen fallen mit der Tatsache zusammen, dass Ölquellen, Ölvorkommen, wir haben hauptsächlich Öl in Piura und in Loreto. In Talara, einem Teil von Piura, gibt es 10 Ölparzellen. Hören Sie jetzt gut zu. Eine Parzelle hat 10 bis 15 Ölquellen. Es gibt 10 Parzellen, deren Verträge kurz vor dem Auslaufen stehen und ihren Vertrag beenden. Aber diese ausländischen Unternehmen, die den Vertrag genutzt haben, im Vertrag steht, dass sie neue Ölquellen erkunden müssen, und sie haben es nicht getan. Sie haben den Vertrag gebrochen. Und sie haben die Dreistigkeit zu wollen, dass der Vertrag verlängert wird, der kurz vor dem Auslaufen steht. Und der Vorschlag der Ölarbeiter, der Bürger von Talara in Piura ist, dass dieses Rohöl an die staatliche Firma Petroperú zurückkehrt, damit der Preis für das Benzin senken kann. Unser Benzin ist das teuerste Benzin in ganz Amerika. Teurer als in New York. Hier kostet die Gallone 21 Soles pro Gallone. Das sind 4 Liter. Sie können den Benzinpreis überall in Amerika vergleichen und werden sehen, dass es in Peru am teuersten ist. Und deshalb war ein Vorschlag, der im Regierungsplan von Pedro Castillo im 200-Jahr-Plan enthalten war, die Energiesouveränität zu erreichen, um zu erreichen, dass Öl, Gas, Lithium für das Wohl des Landes verwendet werden und nicht für die Unternehmen, die die Rohstoffe mitnehmen, nicht besteuern oder zu wenig Steuern zahlen. Die Ölparzellenverträge sind bereits abgelaufen und anstatt an Peru zurückzukommen, hat Dina Boluarte eine öffentliche Ausschreibung für das nächste Jahr bekannt gegeben. Das werden wir noch sehen, wie das ausgeht.
Y no de las empresas que se la llevan y encima no pagan impuestos, pagan pocos impuestos. Eso es en cuanto al petróleo. Ya se han vencido los lotes, en lugar de entregar a Petroperú, Dina Boluarte ha convocado una licitación pública para el próximo año. Eso todavía está en veremos. Seguiremos exigiendo que esos lotes regresen a Petroperú para poder abaratar el costo de la gasolina a...
Wir werden weiterhin fordern, dass diese Parzellen an Petroperú zurückkehren, um die Benzinkosten auf 15 Soles zu senken und nicht wie gehabt auf 30 Soles. Mit dem Krieg in Palästina und Israel wird es schlimmer. Wenn es zu einem regionalen Krieg kommt, wird der Ölpreis sehr teuer werden. Ein weiteres Problem ist das Gas. Wir haben Gas in Peru, wir haben mehr Gas als in Bolivien, in Camisea, in Cusco. Aber dieses Gas wurde an Repsol, Handoil, an ausländischen Firmen gegeben. CNPC aus China exportiert das Gas und versorgt uns nicht mit Gas oder nur minimal und nur mit einer zentralen Pipeline, die hauptsächlich Lima und nicht mal ganz Lima beliefert. Die Südregion wird gar nicht beliefert. Es war eine Südpipeline geplant. Die südliche Pipeline wurde bereits in 2014 von Ollanta angefangen. Und dann wurde entdeckt, dass es Korruption mit Odebrecht und Ollanta und Nadine Heredia gab. Und der Bau wurde gestoppt. Die Rohre liegen jetzt auf dem Boden, denn die Pipeline war schon 20-25% gebaut. In unserem Land, liebe Hörfreunde, sterben Menschen an Kälte. Das ist nicht normal. In Europa und in anderen Plätzen ist es kälter als hier und niemand stirbt, weil jeder Gas in seinem Haus hat. Sie haben Heizung. Es ist nicht normal, dass Menschen wegen Kälte sterben, obwohl ihr Land Gas hat. Das ist nicht normal. Und mehr als die Hälfte haben kein Gas in Lima. Die Menschen, die in den Hügeln leben, haben immer noch keinen Gasanschluss. Genau wie in einigen Teilen von Lima sollte es Gasanschlüsse in Cusco, Puno, Apurímac geben. Aber nicht einmal dort, wo das Gas gewonnen wird, in La Convención, gibt es Erdgas. Stellen Sie sich vor, Sie zahlen für eine Flasche Gas 70 Soles. Die Regierung sollte den Anstand haben, sie zu subventionieren, damit diejenigen, die Gas für Peru produzieren, 10 Soles bezahlen, oder? Es wird keinen Frieden und keine Gerechtigkeit geben, bis es eine harmonische, minimalistische Entwicklung gibt. Niemand verlangt außergewöhnliche Dinge, sondern ganz elementare Dinge. Gerechtigkeit für die Ermordeten und dass die Reichen Steuern zahlen für Gemeingüter, für Mindestbeschäftigung, denn normalerweise zahlen sie keine Steuern. Dass es Öl gibt, damit das Benzin weniger kostet. Wenn also das Benzin sehr teuer ist, kostet die Fracht mehr, dann kostet alles mehr. Es ist eine Kette. Schließlich haben wir Lithium in Puno, das ein Rohstoff für Handys ist, für Elektroautos, für alles. Die Regierung von Sagasti, vor dieser Regierung, gab sie an einigen privaten Unternehmen. In Chile zum Beispiel wurde Lithium verstaatlicht. Sie haben bereits gesagt, gewinnen die privaten Unternehmen und der Staat. Nicht hier. Hier verschenken wir die natürlichen Ressourcen wie das Lithium, dem neuen Rohstoff. Wir müssen diese Situation wieder in den Griff bekommen, um den Weg des Friedens wieder aufzunehmen.
La construcción de un futuro pacífico. En el último segmento nos enfocaremos
Der Aufbau einer friedlichen Zukunft. Im letzten Teil werden wir uns auf die gelernten Lektionen konzentrieren und wie Peru daran gearbeitet hat, eine friedliche Zukunft aufzubauen. Im Anschluss Alfonso Cotera, Berater und Forscher in sozioökonomischen Fragen. Auch in seiner Erfahrung weist er auf die Bestimmungen hin, die im Land ausgeführt werden müssen, um Probleme wie Rassismus, die politische Situation und auch Friedenslösungen zu erreichen.
Obtener soluciones de paz.
Mira, una primera cosa que debemos hacer.
Schauen Sie, das Erste, was wir tun müssen, um Lösungen und Vorschläge zu suchen, ist zu erkennen, was unsere Realität ist. Und von dort aus können wir dann sagen, was wollen wir ändern? Peru erlebt eine sehr kritische Situation. Nicht nur jetzt, sondern da ist eine ganze Geschichte dahinter. Seit Peru die Unabhängigkeit vor 2 Jahrhunderten erreicht hat, sind die soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten gleich geblieben. Die Republik erlaubte uns von Spanien, von der Kolonie zu befreien, die Unabhängigkeit zu haben. Aber innerhalb des Landes die Privilegien für einer sogenannten Criollo-Mischkaste blieben erhalten. Sie hatten wenig zur Unabhängigkeit beigetragen. Die Unabhängigkeit wurde dank der Bewegung der Bauern, der Indigenen und auch eines intellektuellen Sektors erreicht. Aber sobald die Unabhängigkeit erreicht wurde, übernahm diese Mischkaste sofort die Macht, die Führung. Die Analphabeten, die in ihrer großen Mehrheit Bauern waren, hatten in Wirklichkeit kein Recht auf Wahlen oder in Kongress zu kommen. Ebenso die Frauen waren ein weiterer marginalisierter Sektor. Sie hatten auch bis vor kurzem keine Rechte. Wir sprechen hier, dass erst vor kurzem, vor 40 Jahren, das Wahlrecht für Frauen, Analphabeten und so weiter anerkannt wurde.
Y igual las mujeres, ¿no? Otro sector marginado, tampoco tenían votos hasta hace poco, ¿no? Estamos hablando de 40 años que recién es reconocido el voto para las mujeres.
In diesem Land sind mit den Demonstrationen im Dezember, Januar und Februar diese sozialpolitischen Abgründe offensichtlicher geworden. Heute ist die Oligarchie nicht mehr an der Macht. Durch die Agrarreform endete die Oligarchie. Die Gruppen der Wirtschaftsmacht bestehen jedoch fort. Sie sind da. Eine Person wurde gewählt, die symbolisch diese Bauernschichten, Landlehrer und so weiter repräsentierte. Die Kaste der Macht akzeptierte sie nicht und erkannte von Anfang an ihren Sieg nicht.
Una persona que representaba simbólicamente a estos sectores campesinos, maestros rurales, etc., ¿no? Que no fue, digamos, aceptada por esta casta.
Die Verachtung für diesen sozialen Sektor ist in unserem Land historisch. Dazu fügen wir hinzu, dass wir jetzt eine allgemeine Korruption leben in der gesamten Struktur des Staates, einschließlich der Gesellschaft. Also, es wurde ein autoritärer, autokratischer Blick mit Korruption kombiniert. Weil viele dieser Menschen in Korruptionsprozessen verwickelt sind, die zu jeder Zeit versucht haben, die Möglichkeit zu ignorieren, dass es eine Regierung geben wird, die die sozialen Sektoren vertritt. Am 7. Dezember letzten Jahres machte Präsident Castillo den Fehler, einen Putsch zu machen. Das heißt, es war eine Art Harakiri, den er machte und die ganze Gesellschaft betraf. Er hat tatsächlich ein Verbrechen begangen. Davon profitierten diejenigen, die die ganze Zeit seine Regierung ignorieren wollten.
No desconocer la posibilidad de que haya un gobierno que represente a los sectores sociales. El 7 de diciembre del año pasado, el presidente Castillo cometió el error de dar un golpe, ¿no? Es decir, fue una especie de harakiri, ¿no? Que se hizo.
Repressive und ineffiziente Regierung, die die Probleme des Landes nicht konfrontiert, wie die wirtschaftliche Rezession oder das Klimaphänomen El Niño. Und jetzt auch noch die Kriminalität, die in unserem Land schrecklich geworden ist. Sie ermordeten viele Menschen. Es wurde ein Verbrechen begangen, das weder angesprochen noch richtig konfrontiert wird. Das ist die Realität Perus. Angesichts dieser Realität Was können wir tun? Was schlagen wir vor? Das Erste, was wir vorschlagen, also die vielen sozialen Organisationen, die die Plattform für Demokratie organisieren, wir sehen, wie das Land sinkt und wollen eine alternative Lösung. Und diese ist, die Neuwahlen vorzuziehen. Parallel zur Vorverlegung der Wahlen wird nach Gerechtigkeit für all jene Opfer gesucht, die getötet wurden. 49 außergerichtliche Hinrichtungen in den von mir erwähnten Monaten, Dezember, Januar und Februar. Aber es gibt auch Opfer des internen bewaffneten Konflikts, den wir von den 80er Jahren bis in die Jahre 2000 erlebt haben.
Pero también hay víctimas del conflicto armado interno que vivimos en los años 80 hasta el 2000. ¿No? Se creó ahí una Comisión de la Verdad y Reconciliación que ha planteado varias reformas y también programas para estas víctimas.
Dort wurde eine Wahrheits- und Versöhnungskommission geschaffen, die mehrere Reformen und auch Programme für diese Opfer vorgeschlagen hat. Das wird so halb erfüllt. Es ist sehr wenig gemacht worden. Es ist 20 Jahre her seit der Bericht dieser Wahrheitskommission und sehr wenig ist vorangebracht worden. Der Vorschlag lautet, wir werden keinen Frieden erreichen, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Und Gerechtigkeit für all diese Opfer ist ein weiteres wichtiges Element. Ein drittes Element ist die Änderung der Wirtschaftspolitik, die an die Mehrheit des Landes denkt, die unter dieser Wirtschaftskrise leidet. Ich meine die Mehrheit, die in den ländlichen Gebieten lebt und die peruanische Landwirtschaft betreibt. Die Krise in der peruanischen Landwirtschaft ist enorm, aber auch in den armen Sektoren und Vierteln, die ihre eigenen Arbeitsplätze und Einkommen erschaffen müssen. Wir sind ein Land, in dem fast 80% informell sind.
Somos un país donde casi el 80% está en la informalidad. No hay políticas económicas, ¿no?, que las ayuden a salir de esa informalidad, a organizarse mejor.
Es gibt keine Wirtschaftspolitik, die ihnen hilft, aus dieser Informalität herauszukommen und sich besser zu organisieren. Einige Organisationen schlagen inklusive Wirtschaftspolitik für diese Sektoren vor, wie solidarische Wirtschaft, fairen Handel und verschiedene andere Formen, die darauf abzielen, unser wirtschaftliches Potenzial nicht nur in natürlichen, sondern auch in menschlichen Ressourcen zu erkennen, um daher zu versuchen, dass die Wirtschaftspolitik diesen Sektoren, Agrarsektoren, populären städtischen Sektoren hilft, Kleinst- und Kleinunternehmen, die die Wirtschaft beleben können. Und die großen Unternehmen, die in unserem Land im Bergbau, in der Fischerei und der Industrie zu finden sind, müssen ihre soziale Verantwortung übernehmen. Wir brauchen eine gemischte, integrierte Wirtschaft und auf diese Weise werden wir in Frieden vorankommen können. Es gibt also keinen Frieden, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Es wird keinen Frieden geben, wenn es keinen Menschen gibt, die Einkommen schaffen können, um lebenswürdig zu leben. Es wird keinen Frieden geben, wenn es uns nicht gelingt, diesen ganzen Autoritarismus, diesen Rassismus gegenüber diesen Sektoren der städtischen und ländlichen Gebiete innerhalb unseres Landes zu begegnen.
Dignamente. No haber paz, si es que no logramos enfrentar todo este autoritarismo, este racismo, frente a estos sectores de las zonas urbanos o rurales, ¿no?, del interior de nuestro país.
A medida que concluimos este episodio,
am Ende dieser Episode wird es immer ein Licht der Hoffnung geben, Geschichte Perus, Terrorismus und Wege zum Frieden. Wir denken über die Fähigkeit eines Landes nach, sich zu erholen und eine bessere Zukunft aufzubauen. Auch nach den dunkelsten Momenten. Die Geschichte Perus ist eine Erinnerung an die menschliche Resilienz, die Möglichkeit, auch inmitten der Not Hoffnung zu finden. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf diese Reise durch die Geschichte Perus und die Friedensinitiativen begeben haben.
En este viaje a través de la historia del Perú y las iniciativas de paz.
Vielen Dank an unsere KollegInnen von Stereo Via aus Via El Salvador in Peru für die Produktion dieser Episode.
Wir bedanken uns außerdem bei Maja Tillmann, die das Interview übersetzt hat.
Weitergehende Infos zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes.
In der nächsten Folge unseres Podcasts lernt ihr Derek Sanico kennen. Er setzt sich auf der Insel Mindanao auf den Philippinen für Versöhnung ein.
für ein Miteinander, das ein gemeinsames Leben wieder möglich macht.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast teilst, likest, kommentierst und anderen Menschen davon erzählst. Du kannst uns auch deine Gedanken zu der Serie schicken auf buero@vueste-welle.de oder in die Kommentare auf Instagram.
B-Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüste Welle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Fairstrick, Netzwerk für faire Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.